Hallo Leute! Bevor es heute hier richtig losgeht, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Gemeinsam mit Chris von der Band Motor Jesus habe ich etwas Neues am Start. Bandsalat und Bleistift, der Podcast für Kassettenkinder. Wie der Name es schon nahelegt, ist das der ideale Podcast für alle, die in ihrer Kindheit oder Jugend mit Hörspielkassetten groß geworden sind und die genau wissen, was mit Bandsalat und Bleistift gemeint ist. Wofür benötigt man den Bleistift? Natürlich, um Herr des Bandsalats zu werden. Wenn also irgendwie bei euch etwas dabei Klick macht, dann schaltet gerne rein und hört in diesen neuen Podcast rein und lasst uns gerne einen Kommentar da. Zu finden ist er bei allen gängigen Podcast- und oder Streaming-Anbietern. Jetzt aber genug davon. Jetzt starten wir in das rein, wofür ihr eigentlich heute eingeschaltet habt.
Im Herzen und dem Mikro in der Hand sind Metal Markus und der Mike im Pott bekannt. Sie quatschen über Iron Maiden und Ed Guy. Beim Album des Monats sind auch die Hörer mit dabei. Bei Nerd Talk und Fanboy Alarm.
Interview mit Goran von Assignment.
Liebe Metalheads, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast. Wir haben mal wieder ein Interview am Start, in letzter Zeit relativ oft. Könnte daran liegen, dass verdammt viele coole neue Scheiben so in diesem Jahr schon erschienen sind. Und da nutzt man natürlich gerne die Gelegenheit, die Künstler hinter den Alben zu interviewen. Und diesmal machen wir das noch ein kleines bisschen anders als sonst. Ich bin nicht alleine. Am anderen Ende ist hier für euch wie üblich, zumindest bei Album des Monats folgen, der Mike.
Hallo, ja, jetzt dürft ihr mich auch in einer Interviewfolge ertragen. Ich bin mal gespannt, wie das klappt, ob das alles so funktioniert. Meldet euch auch einfach irgendwo am Ende mal auf den üblichen Kanälen, ob euch das so gefällt oder nicht.
Das ist eine hervorragende Idee. Und wen möchten wir interviewen? Wir möchten die Band Assignment interviewen und dafür haben wir die Ehre, uns mit Goran unterhalten zu dürfen. Hallo Goran.
Hallo, guten Abend Jungs. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ist das in Ordnung, wenn wir dich als Mastermind hinter der Band bezeichnen? Oder ist das was, wo du sagst, ah nee, so sehe ich mich gar nicht?
Das geht schon klar. Das geht schon klar, weil ich halt so ziemlich alles mache für Assignment. Vom Songwriting her und Texten. Und daher kann man schon den Begriff Mastermind. Wenn er für Dave Mustaine zutrifft, dann trifft das wohl auch für mich zu.
Alles klar. Also ihr merkt, wir sind hier in lockerer Stimmung unterwegs, nicht hier steif oder sonst was. Finde ich wunderbar, genauso soll es auch sein. Und wir starten mit unserer ersten Frage, die wir auf unserem Zettel stehen haben. Ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, weil du das in deinem Leben bestimmt schon öfter mal beantwortet hast. Aber es mag ja Hörer vom Podcast geben, die die Band Assignment vielleicht gar nicht kennen. Darum gib uns doch bitte mal einen kurzen Abriss von dem Werdegang der Band, wie ihr angefangen habt und was jetzt so ganz aktuell bei euch los ist.
Also angefangen haben wir tatsächlich Anfang, Mitte 90er, während der Death-Metal-Welle. Chuck Schuldiner ist auch der Hauptgrund, warum ich mir damals mit 16 eine Gitarre gekauft habe. Es waren auf dem Schulhof so viele Metalheads und da war es relativ einfach, eine Band zu gründen. Wir haben als Death-Metal-Band angefangen, haben zwei Demos aufgenommen, 95 und 97, und dann ist das irgendwie totgelaufen und ich habe da schon dann bemerkt, dass alleine der Death Metal, wie geil er auch sein kann, mich einschränkt musikalisch, weil ich ja nicht mit Death Metal angefangen habe. Ich habe den klassischen Weg mit 10, 11, 12, mit Iron Maiden, Judas Priest, Halloween, klassischer Weg, und dann immer weitergegangen. Dann kam die Trash-Phase mit Testament und und Slayer. Und so hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und mein Musikgeschmack war dann halt deutlich, deutlich übergreifender. Ja, wie gesagt, ich fühlte mich dann nur Death Metal zu machen und nur mit Growling Vocals. Das hat mich dann doch eingeschränkt, weil ich in der Zwischenzeit dann auch an solche Sachen wie Queenstrike, Fate's Warning, dann kam natürlich die große Dream Theater Welle, Symphony X, Pain of Salvation und wie sie alle heißen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, man kann auch harte Musik machen, die sich einfach nicht auf ein bestimmtes Subgenre bezieht, sondern einfach all das, was du selber als Metal-Fan an Musik aufgesaugt hast, das nimmst du alles zusammen und versuchst irgendwie deine Vision oder deine Version des Metals zu schreiben. So, und das fing dann an und auch gerade deswegen hieß dann unser erstes Album, was wir 2004 veröffentlicht haben, Progressive Changes. Weil wir dann halt auch mit dem Albumtitel die Transformation von einer eher technisch Death Metal orientierten Band in eine mehr Progressive Metal Band gewandelt haben. Wobei dieser Begriff Progressive sich nicht jetzt bei uns in allerhöchster Virtuosität à la Dream Theater manifestiert, sondern eher durch die Tatsache, dass wir halt verschiedene Metal-Stile gemischt haben. Und ja, und so hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt. Und ja, und jetzt stehen wir hier und haben am 20. März über unser Label Massacre Records unser mittlerweile sechstes Album With the End Comes Silence veröffentlicht.
Ihr habt 2013 ein Album namens Inside of the Machine aufgenommen. Das müsste das erste ohne euren Originalsänger sein, wo ihr mit Robin Beck, Mats Lieven, Michael Bormann und Carsten Kaiser als Gastsänger gearbeitet habt. Würdest du das zur Phase, die ja dann mit Closing the Circle begonnen hat, als eine Art Übergangsalbum beschreiben?
Ja, durchaus, das kann man so sehen. Der Ansatz war natürlich, weil ich halt auch, wie ich erwähnt hatte, ein großer Queenstrike-Fan bin und Operation Mindcrime als Konzeptalbum ist für mich eins der herausragendsten Alben ever. Und ich wollte mich mal an so ein Konzeptalbum mit verschiedenen Sängern ausprobieren. Also es war jetzt nicht geschuldet an der Tatsache, dass wir keinen einzelnen Sänger gefunden hätten. Wir hätten ja auch schon das Inside-Album mit Diego machen können. Aber da ging es einfach darum, dass ich halt eine Konzeptstory geschrieben habe und diese Konzeptstory nun mal vier verschiedene Charaktere hatte und ich dann dementsprechend für alle Charaktere mir Sänger organisiert hatte, ne? Und das ist der eigentliche Grund. Ich würde es nicht ein Übergangsalbum nennen, aber dadurch, dass es vier verschiedene Sänger auf dem Album gibt und weil es ein ausgesprochenes Konzeptalbum ist, ist es etwas Einmaliges, sagen wir mal so.
Das Robin Beck aus der Cola-Werbung oder ist das jemand anders?
Das ist tatsächlich die Robin Beck von Wetten, dass und Cola-Werbung und First Time, First Love, Baby.
Wie kommt man an so eine Sängerin ran?
Ja, ich war auch ehrlich überrascht und schockiert, weil ich gar nicht wusste, wer sie ist. Als ich eine Sängerin gesucht habe, und da hatte ich auch schon eine Zusage, war die Sister Mary von der Mindcrime-Platte meine erste Wahl, also Pamela Moore. Und über einen Kontakt von Rock'n'Roll Management haben wir die E-Mail-Adressen und die Kontakte bekommen. Pamela Moore wollte es machen. Das einzige Problem war, dass bei ihr zusätzliche Kosten gekommen wären für Studio. Und die Robin Beck, die hatte halt schon damals ein Home-Studio und da kamen keine weiteren Kosten auf uns zu. Und ja, ich habe sie angeschrieben, habe ihr die Songs geschickt, auf denen sie dann tatsächlich performen würde. Sie fand das alles wohl offensichtlich gut genug, hat wirklich schmales Geld verlangt. Wir reden hier über $300-400. Und nachdem die Zusage kam, erst dann bin ich auf ihre YouTube-Seite oder auf ihre MySpace-Seite, gab es ja damals noch, MySpace, und habe dann auf einmal so Videoaufnahmen von Wetten, dass gesehen, wie sie da auftrat und habe mir gedacht so, Moment mal, wen habe ich da eigentlich jetzt mit ins Boot geholt? Also das war schon sehr merkwürdig alles, aber ja, hat aber alles geklappt, ne? Und Michael Bormann wurde uns auch vorgeschlagen, Mats Leven kannte ich wiederum von seiner vorherigen Arbeit bei den Bands, auch bei Therion und natürlich auch Yngwie Malmsteen. Und ich habe gesehen halt, dass das Sänger sind, die halt öfters auch halt mal Projekte machen, Projekte einsingen, die nicht wirklich nur fest in einer Band sind. Und das hat dann alles relativ schnell geklappt, mit den vier Sängern zusammenzubekommen.
Aber nichtsdestotrotz war es dann das letzte Mal, dass ihr das in dieser Konstellation gemacht habt. Denn mit dem nächsten Album, Mike hat es ja schon angesprochen, hattet ihr dann einen neuen Sänger, der auch jetzt, also 10 Jahre später, immer noch bei euch am Start ist. Er hört auf den Namen Diego. Und wie seid ihr denn an diesen Menschen rangekommen? Weil wenn Mike und ich das jetzt richtig so rausrecherchiert haben, ist er eigentlich in Argentinien geboren, lebt aber aktuell in Spanien. Und also wie findet man einen solchen Menschen, einen neuen Sänger mit diesem Hintergrund? Weil das gestaltet sich ja bestimmt dann schwierig, mit jemandem dann wirklich ins Gespräch zu kommen und auch mal Songs irgendwie kreativ zu brainstormen.
Ja, also die eigentliche Idee nach dem Inside of the Machine Album war, dass wir mit einem Sänger weitermachen und eigentlich sollte das Michael Bormann sein. Das Problem, was sich in der Zwischenzeit herausgestellt hatte, war, dass Michael bei dieser Pro7 Casting Show war, Voice of Germany, und danach hatte er einfach so sehr, sehr hohe Ansprüche, was irgendwie die Beteiligung angeht. Und daraufhin haben wir gesagt, dass das nicht klappen wird und haben uns nach einem Ersatz, nach einem neuen Sänger umgeschaut. Und auch hier wieder kam es von dem Rock'n'Roll Management, mit dem ich damals Kontakt hatte. Und der fragte mich dann, sag mal, hast du schon mal was von der argentinischen Band Helka gehört? Ich so, nein, sagt mir leider gar nichts. Er sagte, die haben einen Sänger, den Diego Valdez. Und ich meine, für die Art von Musik, die er macht, wäre er ein richtig guter Fit. Versuch doch mal, mit ihm in Kontakt zu treten. Und das habe ich dann auch getan, auf der einfachsten Art und Weise. Ich bin einfach auf die Webseite von Helka gegangen und habe das Kontaktformular ausgefüllt.
Geil.
Und dann habe ich da einfach reingeschrieben, Hi, this is Goran from Assignment. We are a metal band from Germany. How can I get in touch with your vocalist Diego? Und die Argentinier oder der Master oder der Admin von der Seite oder einer der Bandmitglieder, der die Seite hostet, kam mir auch etwas komisch rüber und dann war da so, what do you want from our Diego? Und ich so, yeah, I want to give Diego an opportunity maybe to make some cash. Und danach habe ich dann irgendwie innerhalb von ein paar Stunden direkt eine E-Mail von Diego gehabt. Und dann hatten wir kurz Kontakt über E-Mail-Adresse. Zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich schon viele Songs, die für die Closing the Circle geplant waren, als fertige Instrumentalversion. Hab ihm das geschickt. Er hat Crimson Poison hat er als Testsong mal eingesungen. Das hat alles gepasst und dann sind wir uns sehr schnell einig geworden. Und die Closing the Circle, zu dem Zeitpunkt hat er tatsächlich noch in Argentinien, in Buenos Aires gelebt. Ja, und seitdem haben wir dann danach folgend dann dementsprechend Reflections noch aufgenommen mit ihm und jetzt das ganz neue Album. Und der Umzug von Diego von Argentinien nach Spanien erfolgte in der Zeit zwischen der Closing the Circle und zwischen der Reflections. Als er die Reflections eingesungen hat, war er bereits in Spanien. Und ja, der Umzug, der geschah natürlich aus vor allen Dingen Gründen der Lebensqualität, Finanzen, weil in Argentinien es ja wirtschaftlich und politisch natürlich schon zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schwer war.
Inwieweit beeinflusst oder hat sich durch den Umzug nach Spanien die Möglichkeit für euch verbessert, eventuell auch mal gemeinsam zu proben oder eventuell sogar mal Konzerte oder sogar eine kleine Tournee zu spielen?
Ja, hat sich eigentlich verbessert, würde man denken.
Komma aber.
Hat sie aber nicht. Weil Wir haben natürlich mit unserem originalen Sänger Markus hier in der Gegend alles durchgespielt, was möglich war. Und wir haben damals gesagt, wir werden live nur dann spielen, wenn es etwas ist, was uns weiter nach vorne bringen kann. Und die Chance hatten wir tatsächlich nach der Closing the Circle-Veröffentlichung ein Jahr danach, 2017, hätten wir mit Symphony X tatsächlich als Opening Act die Deutschland-Dates machen können. Und die Bedingungen waren auch sehr gut. Und dann habe ich meine Kollegen alle kontaktiert, weil es ist nicht einfach. Wir sind alle eigentlich normalos. Wir haben alle unsere Jobs, unsere Familien mittlerweile. Wir sind in den 40ern. Gerd war schon in seinen 50ern. Aber wir haben das alles organisiert. Urlaub, dieses, jenes, Zeit zum Einspielen des Live-Sets, Probe täglich, 2 Wochen lang. Und von einzigen, den ich erwartet habe, dass das keinerlei Probleme gab, war Diego. Und gerade bei Diego gab es dann ein Problem, weil er war gerade von Argentinien nach Spanien, brauchte natürlich dringend Aufträge und Engagements und hat einen langjährigen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben für eine Queen Tribute Show, die Spanien rauf und runter getourt ist, 2 Jahre lang. Und dann schrieb er mir zurück, sorry brother, I can't. I signed a contract, also ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ihr könnt gerne nach einem anderen Sänger gucken, aber ich krieg's nicht hin. Dann haben wir uns kurz unterhalten, ob wir irgendeinen anderen Sänger jetzt für die Shows uns organisieren. Und da war dann der allgemeine Tenor, wir haben beim letzten Album 4 Sänger gehabt. Wir haben jetzt 9 Sänger auf dem Album und dann kommen wir dann nochmal mit einem ganz anderen Sänger nur für diese Live-Shows. Und haben das tatsächlich nicht gemacht, vor allen Dingen aber auch in der Hoffnung, weil wir gedacht haben, okay, jetzt haben wir offensichtlich ein gewisses Level erreicht, wir haben diese Chance gehabt, wird nicht die letzte sein. Naja, wie sich's rausgestellt hat, war es die letzte richtig gute Chance, um live sich vernünftig mal zu präsentieren, vor allen Dingen vor den richtigen Leuten, ne? Und seitdem kam leider nichts. Weder, dass ein Festival im Sommer uns mal angefragt hätte, keine Tourangebote, von dem Label kam auch nichts. Und wie gesagt, wir sind auch alle in einem gewissen Alter mittlerweile, wo es auch nicht einfach ist. Aber wenn das richtige Angebot käme, wäre es kein Problem. Ich meine, wir hatten jetzt für das neue Album, hatten wir Diego auch hier gehabt, für die Fotoshootings. Wir haben hier bei mir im Studio auch teilweise dann Sachen aufgenommen und noch zusammen ausgearbeitet für ein paar Songs. Und es hilft auf jeden Fall, dass er hier 2,5 Stunden Flug entfernt ist. Gar keine Frage. Aber in der Situation war es tatsächlich Diego, der es in Anführungsstrichen versaut hat.
Ja, manchmal ist das Leben gemein in den falschen Momenten, aber naja, blicken wir mal lieber nach vorne und nicht zurück, was das angeht. Vielleicht kommt ihr ja mal auf die Bühnen, die die Welt bedeuten, weil Symphony X kommen ja vielleicht auch mal nach 10 Jahren wieder aus dem Quark und machen ja vielleicht mal irgendwann was, wenn Michael Romero wieder mal Lust
hat, wobei Musik zu machen. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass jetzt Symphony X uns irgendwo ausgewählt haben. Ich tippe mal, das Angebot haben wir auch noch vielleicht ein paar andere Bands erhalten.
Vermutlich. Du hast eben jetzt schon so schön gesagt, dass ihr jetzt aktuell ja auch die Gelegenheit hattet, im Studio gemeinsam zu sein, also auch gemeinsam dann aufzunehmen. Du hast aber vorhin auch schon gesagt, dass für das Album, also für euer 4. Album dann, ja schon instrumentale Demos waren, als ihr auf Diego dann getroffen seid. Wie entstehen denn Songs? Ich gehe jetzt davon aus, weil du ja gesagt hast, ja, Mastermind ist okay, dass du die Songs komponierst. Was hast du zuerst im Kopf? Musik, also irgendeine Inspiration oder vielleicht auch mal zuerst den Text und dann überlegst du, wie man einen Text musikalisch umsetzen kann oder ganz anders?
Texte habe ich nie vorab. Texte schreibe ich erst, wenn die Songs musikalisch, also instrumental, fertig sind. Wenn ich einen neuen Song anfange, habe ich grundsätzlich irgendeine Idee, irgendeinen Riff, irgendein Gefühl, wo ich mir denke, der Song sollte in die und die Richtung gehen. wenn ich eine 190 BPM Speed-Trash-Kanone schreiben will, habe ich das Gefühl, okay, ich will jetzt so einen Song schreiben, dann lege ich einfach los. Und während ich dann die Gitarrenriffs erarbeite, also während ich dann irgendwie die Riffs als erstes und dann mit natürlich heutigen Drums auf Cubase dann die Beats dazu habe, alles erstmal basic. Dabei überlege ich mir dann schon, okay, das war jetzt ein Eröffnungspart, jetzt sollte ein Gesangspart kommen, also setze ich da etwas, was einem Gesangspart dienlich sein kann. Und erst wenn dieser ganze Prozess durch ist, mache ich eventuell ein paar Keyboard-Sachen, wo ich eine Idee dazu habe, und so nimmt der Song langsam Form an. Das ist dann wiederum etwas, was mindestens 2 bis 3 Mal von mir nachbearbeitet wird. Wenn ich erstmal so dieses instrumentale Grundgerüst habe, sage ich, okay, und jetzt mache ich den nächsten. Und lass den erstmal noch mal einen Monat liegen und kehre nach einem Monat dann wieder zu dem Song und höre mir den noch mal an. Und dann fallen mir dann immer wieder, wieder Sachen ein, wo ich sage, ah, okay, nee, das kannst du besser machen. Nein, dieser Übergang könnte auch besser werden. Und dann ist nach 3, 4 Mal steht das Ding und dann ist auch schon klar, welcher Gitarrenpart Refrain ist, was die Brücke, also die Bridge ist, was die Vers ist. Und dann fange ich an, die Texte zu schreiben und die Phrasierung, wie man drüber singen könnte. Das singe ich dann auch noch ein mit meinem schlechten Gesang. Aber er ist gut genug, dass so ein Profi wie Diego hört, wo die Reise hingehen soll. Dann fängt er an. Der hat natürlich absolute Freiheit. Wenn er sagt, du, pass auf, an der und der Stelle würde ich das lieber so und so machen, dann nimmt er das auf, schickt mir das, ich höre mir das an und sage dann, jupp, das ist super, so machen wir das. Oder es ist dann vielleicht ein Mix aus halb, was ich vorgeschlagen habe, halb, was er vorgeschlagen hat. Aber recht häufig ist es tatsächlich so, dass das, was ich vorgeschlagen habe, er dann auch wirklich so gut wie möglich umsetzt. Und dass dann er selber dann auch sagt, so ja, so machen wir das. Besser, ja, anders kann man es natürlich immer machen. Ob es jetzt besser ist oder schlechter, das ist wieder der Zuhörer. Und Zuhörer haben verschiedene Geschmäcker. Ist halt so. Und wir machen eh nicht Musik, was jemanden anderen gefallen könnte, sondern wir machen nur das, worauf wir Bock haben und was wir selber für uns als gut betrachten.
Textlich schreibst du ja auch nicht unbedingt über schnelle Autos und wilde Partys, sondern wenn ich das richtig habe, auf dem Vorgängeralbum hast du dich auch mit dem Jugoslawienkrieg beschäftigt, der ja auch ein bisschen Teil deiner persönlichen Biografie ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Welche persönlichen oder gesellschaftlichen Themen haben denn die Texte vom neuen Album beeinflusst?
Die aktuelle Situation der Welt. Also es ist so die Welt, wie ich sie current standing sehe. Ja, die Nummer mit der Bauf Reflections, das war eher zu dem Jugoslawienkrieg oder eher gesagt zu dem 99er NATO-Serbien-Krieg. Mhm. Weil Jugoslawienkrieg war ja eine Epoche durch die ganzen Republiken, der sich von Anfang 90 bis abschließend 99, 2000 gezogen hatte. Und das war eher eine Retrospektive bei Reflections, weil auch der, ich glaube, war das der, ja genau, der 20. Jahrestag des Bombardements von Belgrad und so. Und das war dann eher eine Retrospektive, wo ich dann irgendwie noch darauf einmal gerne hinweisen wollte. Vor allen Dingen, wenn es ums Thema Völkerrechtsbruch und sowas geht, wo wir ja eigentlich sehr darauf bedacht sind, aber nicht, wenn es uns nicht passt hier. Ne? Aber egal, das ist wiederum Politik, darüber wollen wir ja nicht unbedingt reden. Und ja, bei dem neuen Album ist es wirklich die Entwicklung der Welt, die Entwicklung im Bereich wie demokratisch unsere Demokratien wirklich sind. Aktuelle Krisen, Entwicklung im Bereich KI. Ja, und Manipulation der Menschheit über Medien und sowas halt. Man könnte böse sein und sagen, aha, Verschwörungstheorien. Aber für mich sind das keine Verschwörungstheorien. Und ich habe schon immer über soziale Themen geschrieben, weil Jungs, ich meine, ich bin mit Songs wie Peace Sells, Justice for All, Revolution Calling groß geworden. Also über, keine Ahnung, Teufel, Satan oder schnelle Autos, empfinde ich banal. Also die Künstler, die ich verehre, die haben ja auch die Chance genutzt, um auf gewisse Sachen aufmerksam zu machen. Und das finde ich ist für mich als, ich will mich nicht zu ernst nehmen natürlich, aber irgendwie als Künstler finde ich, wenn du diese Chance hast, dass vielleicht ein paar Leute dir zuhören, dann überleg dir gut, was du sagen willst. Und wir machen keine Partymusik. Also kann ich nicht hoch die Hände Wochenende singen.
Wird bestimmt aber interessant klingen bei eurer Musik.
Ja, vielleicht. Als Joke vielleicht, ja.
Darf ich dich denn fragen, worum geht's in dem Text von Angel of Berlin?
Oh, das ist alles sind tiefe Themen. Ich wurde damals von meinem damaligen Unternehmen für 3 Monate nach Berlin geschickt, um ein Projekt da zu betreuen. Und zu dem Zeitpunkt ging es mir persönlich ziemlich dreckig. Ich war frisch aus der Scheidung, körperlich ziemlich finito, musste da dieses Projekt durchziehen und habe eine Frau in Berlin getroffen. Und so kaputt wie ich war, war sie es auch. Und ich weiß immer noch nicht, was und warum es so funktioniert hatte. Aber wir haben uns innerhalb der 3 Monaten geheilt. Ich kann es nicht erklären. Also es war wirklich Lust, Ekstase, Heilung. Und ich ging nach Berlin als kaputter Mann und kam als strahlender Held zurück. Und das wäre ohne sie natürlich nicht möglich. Und es war in dem Sinne auch tragisch, weil ich war zufällig in Berlin, sie war zufällig in Berlin. Und wir wussten, dass wir uns nie wiedersehen werden. Dass unsere Beziehung keine Zukunft hat. Und wir haben uns getrennt unter Tränen, ohne dass es böses Blut oder irgendetwas gab, was halt normalerweise so eine Beziehung beendet. Und in diesem Song habe ich so versucht, das Ganze nochmal so zu beschreiben, weil ich dachte, könnte einen interessanten Text geben.
Ist er auf jeden Fall geworden.
Danke.
Sehr, sehr schön. Danke dafür.
Gerne. Es könnte ja, weil du vorhin schon Pain of Salvation auch genannt hast, fast ein Konzeptalbum von Pain of Salvation sein, oder? So mit der Tragik da drin, oder? Also es erinnert mich so ein bisschen an von der Grundstimmung her auf jeden Fall an diese oftmals verzweifelten Texte vom guten Daniel Gildenlöw.
Ja, zu seiner Prime war unschlagbar, der gute Mann. Naja, also das neue Album ist kein richtiges Konzeptalbum. Es ist aber schon grundsätzlich durchgängig ein bisschen düster und dystopisch und nicht wirklich Sonnenschein. Das stimmt wohl. Also so gesehen ist es, hat es ein Konzept, aber ein Konzept, das sich nicht irgendwie in den Lyrics grundsätzlich widerspiegelt mit Charakteren, sondern es ist halt, ja, und es steht ja auch im Grunde genommen, das eine Konzept, was da ist, ist der Tower. Ja, weil der Tower als Symbol der Macht, die uneinnehmbar ist, die unkontrollierbar ist vom Volk, auch wenn wir wählen gehen können, nach dem Motto, die machen eh, was sie wollen. Und der kommt immer wieder mal vor. Ja, der kommt im ersten Song im Text vor, der kommt bei Angel of Berlin vor und der kommt sogar schon bei dem Reflections-Album in dem Song Silent Nation. Da wird auch schon von dem Tower gesungen.
Ich glaube, das Thema greifen wir gleich nochmal auf. Zuvor aber in eine etwas andere Richtung. Gemixt und gemastert wurde das Album von, ich hoffe immer, ich spreche diesen Namen richtig aus, Simone Mularoni, würde ich denken, spricht man es aus. Und wenn wir das jetzt so richtig recherchiert haben, habt ihr zum ersten Mal mit ihm zusammengearbeitet. Aber er ist ja ein sehr bekannter Mensch, auch in Bezug auf Produktion von Musik und auch im progressiven Bereich von DGM kennt man ihn ja auch. Und von daher, wie ist das, mit ihm zusammenzuarbeiten? Hat er Einfluss auf den Sound des Albums am Ende gehabt oder hat er es nur in Anführungsstrichen wirklich gemischt?
Der hatte super Einfluss auf den Sound. Also grundsätzlich kann ich sagen, dass wir bei Assignment nie besser geklungen haben. Also diese Produktion, die wir mit Simone gemacht haben, die war einfach der absolute Hammer. Bei uns ist es immer so, ich mache kein neues Album, wenn ich nicht weiß, dass ich etwas besser machen kann als beim letzten Mal. Weil ansonsten macht es für mich aus meiner Sicht gesehen keinen Sinn, ein neues Album zu machen, um irgendwie, keine Ahnung, was dasselbe nochmal zu machen. Und ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir können uns noch verbessern, war definitiv die Produktion und der Klang der Produktion. Und Simone sollte eigentlich schon bei Closing the Circle das Ganze machen. Hat terminmäßig nicht geklappt. Und jetzt hat es definitiv endlich geklappt. Und in der Zwischenzeit, im Vergleich zu Closing the Circle war 2016, hat Simone natürlich auch seinen Ruf und so viele tolle Sachen in der Zwischenzeit gemacht, dass das für uns gar keine Frage war. Und Heiko, unser Bassist, spielt ja bei Poverty's No Crime. Und Poverty's No Crime haben halt auch ihr letztes Album und vorletztes bei Simo gemacht. Da habe ich natürlich auch gehört, was Simo aus den Aufnahmen rausgeholt hat und wie gut die Produktion klang. Und dann war für uns klar, okay, natürlich, wir werden hier jetzt das Budget um ungefähr 150% raufschrauben müssen, weil Simone mischt natürlich und mastert kein Album für 1.000 Euro oder 100 Euro pro Song, sondern der Mann arbeitet pro Minute. Ja, aber der Mann ist jeden Cent wert, weil das Wichtigste war, egal bei wem wir vorher gemischt oder gemastert haben, wenn man den gefragt hat, sag mal, kennst du dich im Metal-Bereich aus, Progressive Metal, Symphony X, Fates Warning, ja, klar, kennen wir, ja, kein Problem. Und wenn du dann die Produktion bekommen hast, war ich nie 100%ig oder 90%ig zufrieden, sondern ich war eigentlich, ganz ehrlich, immer eher unzufrieden, was am Ende dann letzten Endes rauskam. Deswegen hat Closing the Circle ein Kerl gemacht, die Reflections war wieder ein anderer Kerl, und jetzt Simone. Und bei Simone war es so, auch die Geschwindigkeit. Ich meine, wenn ich mir überlege, bei den anderen Alben, wie oft der Producer mir den fertigen Mix schickt. Und ich höre mir das an und mache eine Liste. Und die Liste beinhaltet dann so 20 Stellen. An der Stelle die zweite Gitarre ein bisschen lauter. An der Stelle
und wir
die
reden Keyboards. Von einem Song, richtig?
Wir reden von einem Song. An der Stelle gehen die Keyboards unter. An der Stelle ist die Zweitstimme vom Sänger zu leise. Und dann kommt das wieder zurück. Und dann sind von den 20 Punkten 10 erledigt und 10 sind immer noch da oder 10 neue sind da. Bei Simone, der hat das ganze Album in 10 Tagen fertig gemacht. Der hat die Songs geschickt und ich konnte nur sagen, approved, approved, approved. Das war's, weil der Mann kommt genau aus der Musiksache, er macht selber solche Musik, er wusste ganz genau, wie die Mischverhältnisse sind, wie er das hinkriegt, wie er meinen Gitarrensound hinkriegt. Auch der Gitarrensound ist der beste, den ich hier auf dem Album hatte. Und ich bin das erste Mal richtig happy darüber. Ja, wie gesagt, also Simone ist in dem Bereich eine Koryphäe und der wird immer besser und ja. Hat Michael Romeo Album gemacht, hat die Ark remastert, Also der macht schon richtig, richtig gute Arbeit, der Mann. Kann ich nur weiterempfehlen. Wer Stress mit seinen vorherigen Producern und Mischern und sowas hatte in der Musik, schickt zu Simone, bezahlt den Mann, aber er ist jeden Euro wert.
Ich wollte gerade sagen, wenn man es sich leisten kann, erste Wahl wahrscheinlich.
Ja.
Sehr schön.
Ja, kommen wir nochmal zum neuen Album. Das heißt, With the End Comes the Silence. Warum habt ihr den Titel gewählt? Und du hast es gerade schon ein bisschen erklärt. Auf dem Titel ist ja eher der Turm, also The Tower präsent. Wäre das dann nicht eigentlich eher der prädestiniertere Titeltrack gewesen?
Gute Frage. Das Problem ist, über manche Sachen überlege ich gar nicht so viel. Weil ich mache Musik, ich mache die Texte, ich arbeite mit den einzelnen Kollegen zusammen, schicken uns Files hin und her, kümmere mich ums Artwork. Bei manchen Sachen überlege ich nicht tiefer. With the End Comes Silence habe ich gewählt, weil der Titel ich fand es erstmal, ist ein interessanter Titel und der kann auf verschiedene Art und Weisen interpretiert werden. Was der Tower nicht unbedingt kann. Es ist halt offensichtlich. Und With the End Comes Silence ist auch so geschrieben vom Text her, man kann es als Ende eines menschlichen Lebens sehen. Man kann es als Ende einer Band sehen. Wenn die Band aufhört, dann gibt es Silence, ne? Weil, wie ich schon sagte, ich weiß nie, wenn ich ein Album fertig und veröffentlicht habe, ob es ein nächstes geben wird. Jetzt weiß ich zumindest, produktionstechnisch werde ich es nicht besser hinkriegen, als wir es jetzt gehabt haben. Und jetzt muss ich mir überlegen, ob ich musikalisch noch irgendwo kompositorisch noch reifen kann und besser werden kann. Und Songwriting ist bei mir auch immer von dem Gefühl abhängig, so wie ich mich gerade fühle. Es gibt gewisse Überlegungen. Das nächste Album, das wäre eine Herausforderung, mit einer Sängerin zu machen. Und nicht mit Diego. Oder vielleicht Diego als nur noch für Backing Vocals zu nutzen. Weil wir haben ja mit Inés Ortiz, haben wir auch eine sehr gute Sängerin an der Hand, die gerne mit uns arbeitet. Die hat ja schon mit Diego Endlessly den Track gesungen. Und ich habe sie jetzt auch wieder getroffen bei dem Rock Meets Classic. Da lädt sie mich dann auch immer ein, weil sie dabei ist. Und ja, ich habe schon ein paar Coversongs für sie fertig gemacht. Die wird sie demnächst einsingen. Dann werden wir sie mal einen Track von der sowas zum Beispiel wie Angel of Berlin. Werde ich den Text umschreiben und den mal aus Frauensicht einsingen lassen. Und dann werden wir gucken, wie das klingt, wie ihre Stimme so auf dem Album funktioniert. Und das wäre etwas, was mich und Heiko und Michael alle reizen würde, ne? Klar, jetzt kann man natürlich sagen, Jungs, ihr könnt doch nicht jetzt auf einmal irgendwie mit einer Sängerin um die Ecke kommen, nachdem ihr jetzt drei Alben mit Diego gemacht habt und alle lieben Diego. Also da müssen wir uns ja einig sein. Also egal bei welchem Review, egal bei welchem Interview, alle sagen, ey, super Sänger, geil, Diego hat's drauf, ne? Und das stimmt ja auch. Und von der Seite aus gibt es eigentlich für uns keinen Grund, den Sänger jetzt irgendwie auszuwechseln. Aber es reizt mich halt. Und danach könnte ja dann auch wieder ein Album mit Diego kommen.
Macht ihr dann einen auf Threshold, ja? Auf jedem Album mal den Sänger wieder hin und her wechseln, so ungefähr.
Naja, die haben das ja auch nicht freiwillig gemacht. Der eigentliche Sänger, der die meisten Alben damals eingesungen hat, ist ja leider verstorben. Ja? Und er war meiner Meinung nach auch der allerbeste Sänger von Threshold, der am besten gepasst hat zu den Sachen.
Echt? Also ich fand immer Damien Wilson am besten, muss ich sagen. Hat mir am besten gefallen bei Threshold.
Ja, Damien ist ein guter Sänger, gar keine Frage. Und ich habe auch ihn bei den Lucassen-Sachen, Star One und solche Sachen, fand ich ihn auch immer gut, gar keine Frage. Aber bei Threshold, die Songs, da fand ich den, verdammt, wie hieß er denn nochmal?
Mac.
Mac, ne? Ja, weil seine Stimme ist schon. Die ist besonders gewesen. Also das war eine Stimme, die hätte ich unter 100 Sängern rausgehört. Und Damien Wilson ist eher so im höheren Bereich unterwegs. Ja, alles Geschmackssache. Ausnahmesänger, egal wer von denen. Ja, bei Threshold gab es keinen wirklich schlechten Sänger. Sowas gibt es nicht. Ne? Und alles andere ist Geschmackssache. Ja? Und wenn die alle auf der Bühne stehen, wie bei Star One, ja, und dann kommt Sir Russell und macht sie alle kaputt.
Über Sir Russell habe ich mal irgendwann gelesen. Der könnte wahrscheinlich erst noch ein Kilo Holz hacken oder so, wird den Tourbus noch alleine beladen und wird dann noch irgendwie saufen gehen bis, weiß ich nicht, und zur Konzertlocation zu Fuß gehen. Und wird immer noch singen am nächsten Tag.
Das weiß ich nicht, ob es so ist, aber auf jeden Fall finde ich, ist das ein Sänger, der nicht nur das, was er bei Symphony X gemacht hat, ausnahmslos meistreitend das gut macht, der macht ja auch, sage ich mal, normale seine amerikanische Volksmusik, egal was der Typ singt oder mit Portnoy, wo sie diese Band haben, wo sie hart gecovert haben, Barracuda, der Mann kann alles singen. Und das ist, seine Stimme ist so, der kann die, der hat so eine Gabe, dass er auf einmal ganz anders klingt, aber es ist Russell. Und du glaubst so, wow, wow. Ja. Das kriegt nicht mal ein Jeff Tate hin oder, nein, das kann nur Russell Allen. Also es ist wirklich unfassbar. Der Mann ist unfassbar.
Zu genau sowas können wir gleich auch noch kommen. Zuvor biegen wir langsam auf die Zielgerade ein und es geht um Traditionen. Die Podcast-Playlist möchte natürlich gefüttert werden. Erstmal mit Songs von euch. Ich habe mir ein paar Songs überlegt, die ich in die Podcast-Playlist packen würde und würde dich dann bitten, gerne noch ein paar kurze Worte zu dem Song zu verlieren. Wir starten dann mit einem Song eures letzten Albums, Reflections. Und witzigerweise hast du ihn vorhin schon angesprochen, nämlich Endlessly.
Endlessly ist ein super Song meiner Meinung nach. Er ist emotional sehr tief, weil es in dem Song über die Beziehung von mir als Vater zu meiner Tochter geht, die aufgrund einer Scheidung nicht mit mir lebt und auch nicht diese klassische wir kommen alle 14 Tage zusammen Nummer ist, sondern sie ist mit meiner Ex-Frau nach Wien gezogen. Und daher sehe ich oder bin mit meiner Tochter, wenn es hochkommt, zweimal im Jahr zusammen für 3-4 Wochen insgesamt. Und diese Last trage ich immer noch und die Last ist in dem Song niedergeschrieben. Heavy Gitarren, drückend, treibend, Melancholie ist da und das Versprechen, dass wir von gleichem Blutes sind und zusammenkommen werden. Früher oder später.
Faszinierend, wie du so tiefgehende Sachen so schön auf den Punkt bringen kannst. Das finde ich sehr bewegend, muss ich sagen. Vielen Dank für deine Offenheit zu dem Thema. Ich kenne Leute, die würden so Sachen nicht offen einfach erzählen, muss ich wirklich sagen. Die erzählen dann, ja, das sind private Dinge und interpretieren irgendwas rein. Also vielen Dank für deine Offenheit dazu. Finde ich echt stark.
Kein Problem, ist Teil meines Charakters. Ich bin offen.
Das ist sehr schön. Ja, wir springen vorwärts zu eurem neuen Album eben. With the End Comes Silence. Ist jetzt ein bisschen schade, Mike und ich haben schon Songs in die Podcast-Playlist gepackt, weil wir ja über euer Album auch im Rahmen unserer Folge Album des Monats März natürlich gesprochen haben. Da haben wir die Playlist schon gefüttert, aber natürlich sind da sehr viele coole Songs drauf. Darum fällt es mir jetzt nicht schwer, noch eine weitere Nummer zu zücken, nämlich Beyond Recognition, der dritte Song.
Oh, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht.
Okay, warum?
Weil er einer der progressiveren Songs ist.
Ich liebe progressive Musik.
Ja, okay. Assignment ist halt so eine Nummer. Für die richtigen Power-Metal-Fans sind wir zu progi und für die richtigen Proggis sind wir zu wenig Prog. Habe ich oft gelesen und oft gehört. Deswegen, wir sind da irgendwo dazwischen. Ja, Beyond Recognition ist ein etwas progressiverer Song des Albums. Er nimmt einige Wendungen. Er fängt quasi fast als Ballade an und ist textlich auch tiefgreifend. Und der Sinn hinter dem Beyond Recognition ist, dass die Welt Standards, Ethik, Moral sich während meines Lebens, ja, um 180 Grad gedreht haben. All das, wie ich erzogen worden bin, all das, was in den 80ern normal war oder in den 90ern noch, ist heute irgendwie, nee, das geht nicht. Das kannst du nicht mehr sagen. Das kannst du so nicht mehr drehen im Film oder das kann man so nicht mehr. Und ich denke mir immer nur so, warum? Wieso? Wer sagt das? Und deswegen, in vielen Bereichen sehe ich die Welt beyond recognition. Also ich erkenne die eigentliche Welt, in der ich groß geworden bin. Teilweise nicht mehr. Und das ist so das Thema bei diesem Song.
Alles klar. Den dritten Song haben wir vorhin schon ausführlich drüber gesprochen. Es wäre Angel of Berlin gewesen. Und ich glaube, da muss man jetzt nichts weiter zu ergänzen. Da hast du ja sehr schön und auch sehr tiefgehend schon was zu erzählt. Packen wir auch noch dazu. Und jetzt bist du gefragt, uns mal drei Songs zu nennen, von denen du sagst, das sind entweder totale Lieblingssongs von dir oder das sind Songs, von denen du meinst, wenn ihr jetzt Assignment gehört habt, müsst ihr auch unbedingt mal diese Songs hören oder vielleicht umgekehrt, wenn ihr diese Songs mögt, gefällt euch möglicherweise auch Assignment. Drei Songs wären super. Hier macht man alles richtig und alles falsch gleichzeitig. Von daher, was dir zuerst in den Sinn kommt, ist meistens die richtige Wahl. Was fällt dir ein? Was muss unbedingt in die Podcast-Playlist?
Album übergreifend oder jetzt nur speziell vom neuen Album?
Album übergreifend, Musik übergreifend, Band übergreifend, also nicht von Assignment, sondern.
Ach so, irgendwas. Nicht von Assignment, sondern.
Was, so, oh, was völlig, alles, muss auch kein Metal sein.
Alles klar. Wow, oh, da hätte ich mich besser vorbereiten müssen, hätte ich gewusst, dass sowas kommt.
Nee, alles gut, die spontanen Sachen sind meistens die richtigen, weil es gibt einen Grund, warum sie einem einfallen.
Ich wähle als ersten Song Ark, Just a Little, von dem zweiten Album Burn the Sun. Der nächste Song, oh, Symphony X vom Twilight in Olympus Album, Church of the Machine.
Oh, super. 9 Minuten lang, Megasong.
Ja. Stark. Eigentlich wollte ich den anderen nennen, der noch länger ging. Wie hieß der nochmal?
Through the Looking Glass.
Through the Looking Glass, ja, auch Wahnsinnsnummer. Meine Güte. Angra vom Holy Land Album. Wie hieß der Song? Verdammt, ich bin mit dem Songnamen, das ist so lange her. Nicht Carolina 4.
Ja, ist der lange. Carolina 4 ist der lange Song.
Ist der ganz lange. Nee, der war es nicht. Ey, sagen wir mal, weil ich den gleichen Titel auf dem aktuellen Album habe. Der Opener.
Nothing
to say. Weil das Öffnungsriff auf der Gitarre. Wahnsinn. Wahnsinn. Diese Präzision in dem Tempo, was er da in dem Eröffnungsbeat, in dem Eröffnungsriff spielt, ist bahnbrechend. Das wären sie. Drei Songs.
Hervorragend. Ich merke schon, wir haben ähnliche Vorlieben. Bei Mike bin ich mir nicht sicher, ob er mitgeht, aber er lacht so schön. Also ich glaube, natürlich. Er kann da auch gut mitleben.
Ich weiß zwar nicht, warum du immer behauptest, dass ich mit progressiver Musik nichts anfangen kann, aber
genau, immer, nur, das habe ich einmal behauptet.
Nur weil der Mann ein Halloween-Shirt trägt, heißt es ja nicht, ne?
Nee, es geht darum, dass wir, wie gesagt, wir haben am Wochenende unsere Folge Album des Monats März aufgenommen, wo wir, wie gesagt, auch über das Assignment-Album gesprochen haben. Und ich habe Mike unterstellt, du magst doch eigentlich gar keine progressive Musik. Und da haben wir dann erstmal drüber sinniert, weil Mike meinte, doch, progressiven Power-Metal mag ich. Es darf halt nicht zu progressiv werden. Wobei das auch nicht so ganz stimmt. Es darf nicht zu modern und progressiv werden. Also es darf nicht sowas werden wie Soen zum Beispiel, ja. Was ja sehr moderne, progressive Musik ist.
Naja, dann müsste er ja bei Simon eigentlich genau an der richtigen Adresse sein.
Natürlich.
Sehr schön.
Auch bei den anderen drei. Ark, wer kennt heute noch Ark?
Ja, ist auch so eine Frage, super, wo man eigentlich die Band irgendwie an die Wand stellen muss, links, rechts Watschen verteilt und sagt, sag mal Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Wie kann man nach so zwei Alben einfach, da gab es mal eine Ankündigung damals, dass die an dem dritten Album arbeiten, aber es ist nie dazu gekommen. Dann als Vinyl-Liebhaber habe ich auf die Ark auf Platte ewig gewartet. Ich habe John Macaluso kontaktiert und habe ihn gefragt, sag mal, bei wem sind eigentlich die Rechte? Weil wenn keiner diese Alben auf Vinyl rausbringen will, dann komm, was kostet das? Und ich kaufe euch die Rechte und dann presse ich das Zeug, weil ich will es endlich haben. Und nach wie vielen Jahren kam dann endlich über Night of the Living Dead, kamen die Platten dann raus. Und Simo hat die erste remastered.
Ja, ich merke schon, wir tauchen hier in ziemliches Nerd-Gerede ab gerade. Sehr schön. Symphony X, ja, Twilight in Olympus. Ich weiß noch, im Rockhard ist sie damals nicht so gut angekommen, weil alle Divine Wings of Tragedy besser fanden. Und mir ging es genau umgekehrt. Ich fand Twilight in Olympus immer besser, allein schon für den Opener. Mega.
Warte mal gerade, ich bewege gerade die Kamera. Siehst du
ja,
das?
Ja, hat man schon gesehen. Mit Mindfeed, ja, war ich damals. Ich habe die Symphony X damals in Essen in der Zeche Karl live gesehen.
Genau wie ich auch. Ich war auch in Essen in der Zeche Karl. Ja, das war deren erste Tour. Und das erste Konzert in Deutschland habe ich auch gesehen. Das war auf dem Rockhard-Meeting. Da haben sie aber...
Da war ich.
Da warst du. Ja, genau. Da haben sie aber auch nur ein ganz kurzes Set gespielt. Irgendwie 30 Minuten, eine der Vorbands. Mhm. Da haben sie sich das erste Mal vorgestellt und die Tour 98 war dann die erste Tour, wo sie hier in Deutschland waren. Ich finde aber trotzdem grundsätzlich, die Divine Winds of Tragedy ist insgesamt das bessere Album und war der Durchbruch. Bei der Twilight in Olympus hört man bei ein, zwei Songs, dass die ein bisschen unter Zeitdruck standen, das Nachfolgealbum, weil das Divine Wings so reingeknallt hat, dass es recht schnell gekommen ist. Ja, aber trotzdem, da sind Songs drauf, die sind mindblowing.
Absolut.
Selbst so Songs wie, die nicht typisch Symphonik sind, Lady of the Snow. Ja, und ich finde, dass bei keiner anderen Symphony X die Kansas-Einflüsse besser durchkommen.
Ja, neue Symphony X sind mir zu krawallig, muss ich sagen. Ich mag halt diese neue ältere Phase auch lieber.
Ich sag's nur, Wechsel zu Nuclear Blast, größere Massen ansprechen, deswegen ist es in die Richtung gegangen. Ich finde auch die alten natürlich besser.
Ja, damit sind wir leider schon am Ende angekommen. Ich merke gerade, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden. Das letzte Wort, Goran, gehört dir. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit hierfür genommen hast und dich mit uns zwei Nerds auseinandergesetzt hast. Ich hoffe, oder wir hoffen, du hattest ein bisschen Spaß mit uns.
Absolut.
Wir müssen einen Symphony X Kaffeeklatsch machen. Zu dritt.
Es wäre eine hervorragende Idee. Das letzte Wort gehört also dir und du darfst die Hörer gern in den Tag, die Nacht oder wann auch immer sie das hören, verabschieden. Ich sage nur vielen Dank, dass du dir die Zeit hierfür genommen hast und für deine Offenheit.
Gerne doch. Also ich möchte mich auch bei euch bedanken, dass ihr an mich gedacht habt und mich eingeladen habt und mir die Möglichkeit gegeben habt, in eurem Podcast mich zu Wort zu melden. An die Fans da draußen, falls ihr noch nie was von Assignment gehört habt, gibt uns eine Chance, wenn ihr auf guten, genreübergreifenden Metal mit extrem geilen Vocals und ein bisschen Tiefgang, so wie in den Lyrics und auch in der Musik, wenn ihr dafür ein offenes Ohr habt und uns mal auscheckt. Wir sind auf Spotify, auf YouTube, name it. Hört rein, unterstützt die Band, kauft die CD. Diesmal zum ersten Mal in der Bandgeschichte auch auf Double LP für den Plattenteller. Ja, und let the metal flow.
Dankeschön. Und jetzt ist wahrscheinlich jeden Moment Schluss.
Alles klar. Jungs, danke und habt einen schönen Abend.
Vielen, vielen Dank, Goran.
Das war es dann für heute, doch wo das herkam, gibt's noch mehr. Auf Interviews und Spätzles freut ihr euch bestimmt schon sehr. Von dem Podcast für den Haushalt, den Sport oder die Autobahn. Drum schaltet wieder ein für noch mehr. Nerdtalk und Fanboy Alarm.
Ich habe witzigerweise gerade gemerkt, dass ich in dem Termin tatsächlich den Bandnamen falsch geschrieben habe. Assignment steht hier statt Assignment. Mea culpa.
Ja, ich hab's gesehen, aber das ist nicht schlimm.
Ich bin das ja gewohnt, meinen Namen schreiben auch immer alle falsch. Von daher, mea culpa. Ich weiß, wie doof sowas ist. Hi, hier nochmal eine kurze Erinnerung an das, was ich am Anfang gesagt habe. Hört rein in den neuen Podcast mit Chris von Motor Jesus und mir. Den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr vergessen habt, wie der Podcast heißt, der Titel lautet